der Töverschen, der Hexe, das Handwerk zu legen, sonst habe sie bald das ganze Dorf in ihrer Gewalt. Er hat Theo noch nicht bemerkt, der ebenfalls im Gastraum sitzt und sich Notizen macht. Es kann nicht schaden, festzuhalten, was hier verhandelt wird. Der Wirt versucht, die Lage zu beruhigen, aber Fritz hat viele Fürsprecher. Bauern, Handwerker, Händler, er kennt sie alle und hat jedem schon einmal geholfen. Sie wissen nur zu gut, dass er auch das Böse beherrscht. Derweil ist Betty bei Guste, die holt ein Gewehr aus dem Schrank.
Guste kam an den Tisch und legte das Gewehr darauf.
Das ist eine 98. Die hat mein Mann gehört.
Du warst mal verheiratet?
Warum wundert dich das?
Ich weiß nicht, weil du Guste bist. Guste lachte und wurde wieder ernst.
Er ist gefallen, wie dein Vater, aber im Ersten Weltkrieg. Und mein Vater im Französischen Krieg.
Sie zog den Stuhl heran und setzte sich.
Es ist immer dasselbe. Die Kerle schlagen sich die Köpfe ein und unser Eins kann hinterher aufräumen.
Sie strich über den Gewehrschaft.
Und nun muss wieder was vernichtet werden, weil sie die Welt nicht mehr verstehen und wenn es eine Hexe ist.
Wie meinst du das? Guste nahm das Nadelspiel mit dem angefangenen Strumpf wieder auf.
Hat sich nämlich nichts geändert. In 10.000 Jahren nicht. Unsere schöne Zivilisation, die ist nur Staub. Wenn ein Wind kommt, bläst er alles weg und darunter ist das Tier.
Betty fragte nicht weiter nach. Manchmal konnte man Guste wirklich nicht verstehen. Gerade schob sie ihr einen Flickstrumpf über den Tisch.
Kannst du das inzwischen?
Betty beguckte sich das Loch in der Ferse. Es war so groß, dass eine Faust hindurchpasste. Nicht so gut, ich kann's versuchen, aber warum? Und wozu das Gewehr?
Das eine zur Vorsicht und das andere für die Hände, damit die keinen Blödsinn machen. Vielleicht sollte man den Männern das Stricken beibringen.
Betty nahm den Strumpf. Eine Stopfnadel mit passendem Faden steckte schon darin. Guste hatte mit dem Flicken schon angefangen. Sie machte da weiter, wo sie aufgehört hatte, oder sie versuchte es zumindest. Es dauerte nicht lange, da hatte sie die ersten Knoten fabriziert. Gustes Nadeln klapperten weiter.
Ja, so war das damals, fuhr sie mit der Geschichte fort. Da wurde nicht viel nach Liebe und dem ganzen romantischen Quatsch gefragt. Da mussten die Leute sich mit dem Schicksal abfinden, sonst hätten sie nicht überlebt. Der Moorbauer und die fremde Frau haben das so hingenommen.
Betty schaffte es, sich mit der stumpfen Nadel in den Finger zu stechen. Es blutete ein bisschen, sie leckte den Finger ab. Guste achtete nicht darauf, sie erzählte schon weiter, wie der Mann und die Frau sich in dem Haus und in ihrer Not eingerichtet hatten, wie sie schließlich beschlossen zu heiraten und so weiter. Bettys Gedanken schweiften ab. Wie sollte das werden, wenn ihre Mutter und sie alleine blieben in diesem Dorf? Wo sollten sie hin, wenn die Karte abgerissen wurde? Niemand holte sich Töwasche ins Haus. Da blieb nur die andere Karte im Moor, in die Guste auch schon ziehen wollte. Da würden sie dann zusammen hausen, wie die frühen Moorsiedler aus der Geschichte, die kein Ende nahm. Betty legte den Kopf auf den Tisch. Sie würde die Großen niemals begreifen, es war alles zu verwirrend. Sie schloss die Augen.
Und was ist mit meinem Strumpf? Soll ich nur in einem laufen?
Protestierte Guste, aber sie klang nicht böse und erzählte im selben Atemzug weiter.
Ein paar Tage später ist nämlich der Beamte schon wiedergekommen. Er hat sich an den Tisch gesetzt und hat den beiden die Pacht und all die anderen Steuern und Abgaben vorgerechnet, die sie zu zahlen hätten. Denn der König musste ja regieren und brauchte Geld.
Hat der Beamte den Bauern denn nicht erkannt?
Nein, wie sollte er? So ein königlicher Beamter, der guckt keinem Bauern ins Gesicht. Das darf der gar nicht. Deshalb glaubt er auch, dass alle Bauern gleich aussehen.
Das denkst du dir aus, oder?
Das ist der Grund, warum kein Moorbauer mit der Obrigkeit zu tun haben will.
Ich glaube dir nicht.
Dann glaub was anderes.
Guste hustete wieder. Es wurde immer schlimmer mit ihr. Als sie weitersprach, klang sie heiser.
Also, die beiden haben zu allem Ja und Amen gesagt. Der Beamte war zufrieden und ist wieder gegangen. Alles andere würde sich schon zurechtlaufen, dachten sie. Am nächsten Tag sind die beiden zum Kuhlengräber gegangen. Der kannte, wie du weißt, ein paar lateinische Wörter aus der Bibel. Das reichte nicht nur für die Sakramente, sondern auch für schnelle Trauungen. Gab es denn keinen Pastor? Ach was, so ein Studierter hat sich nicht ins Moor getraut, so viele Geister. Dem coolen Gräber war das egal. Er ist sich wie ein Professor vorgekommen und hat sich auch so benommen. Ein bisschen wie Fritz. Er hat erstmal alle Papiere verlangt. Die Frau hat sie ihm gezeigt, den Pachtvertrag, den Geburtenregisterauszug und den Taufschein. Der Bauer hat ihm alles erklärt, das mit den Pocken und dass er die Witwe nun heiraten wollte. Die ganze verschlungene Geschichte. Als er damit fertig war, hat ihm der Hals wehgetan, denn so viel hatte er sein Lebtag nicht geredet. Da hat der Kuhlengräber den Bauern schief angeguckt. Warst du nicht vor ein paar Tagen erst hier, um mich um Rat zu fragen? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst die Hexe einfangen? Und nun willst du sie heiraten? Ja, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Der Bauer hat nochmal den Mund aufgemacht, aber der Kuhlengräber wollte nichts mehr wissen. Der hatte große Angst vor den Türwaschen. Deshalb hat er die Probe verlangt, damit ein für alle Mal klargestellt wurde, ob die Frau nun eine war oder nicht. Die Wiegeprobe? Das wäre zu einfach gewesen. Nein, er wollte es scharf und hat die Moorprobe verlangt. Guste brauchte eine Pause. Sie sah aus dem Fenster. Der Horizont war schwarz und der Donner kam näher. Windböen rüttelten an den Büschen und Bäumen. Sie haben die Frau gefesselt und in den tiefsten Moortümpel geworfen.
Dann ist sie ertrunken.
Ja, das ist sie. Also war sie keine Hexe und ist in den Himmel gekommen.
Aber sie war tot.
So oder so. Wäre sie nämlich geschwommen, hätten sie sie als Hexe verbrannt.
Betty legte den Strumpf weg. Ist das bei meiner Mutter auch so? Fragte sie. Oder wozu brauchst du das Gewehr? Hast du Angst, dass sie dich holen? Guste erhob sich ächzend von ihrem Stuhl.
Es geht nicht um mich. Wir sollten losgehen. Es wird höchste Zeit.
Annie riss alle Fenster auf. Sie öffnete auch alle Türen, kratzte Teer und Wachs aus den Ritzen, damit die Pest und der Gestank endlich entweichen konnten. Sie hatte das alles lange genug eingeatmet. Aber was sie heraufbeschworen hatten, ließ sich nicht mehr verjagen. Das hing in den Räumen, im Dach und unter den Zimmerdecken. Sogar die Zeit schien festzukleben. Die Uhr auf dem Stubenbuffet hatte aufgehört zu ticken. Willi saß schon wieder auf seinem Stuhl neben dem Bett. Er hielt Totenwache und rührte sich nicht von der Stelle. Sie setzte sich dazu. Einen Kerzenstummel hatte sie doch noch im Küchenschrank gefunden. Den hatte Fritz wohl übersehen. Die Kerze stand auf dem Nachttisch. Die Flamme blakte kein bisschen, denn es ging kein Luftzug, kein Wind wehte in die Totenstube, die Luft stand, drinnen wie draußen. Wenn sie sich zum Fenster wandte, konnte sie ein Stück Moor sehen, darüber ein Fleckchen Himmel mit düsteren Wolkentürmen, in denen es Wetter leuchtete, aber das ging sie ebenso wenig an wie der Donner oder dass es schon Nacht zu werden schien. Sie hatte nur noch einen Wunsch, nämlich, dass ein Sturm durch das Haus fuhr und alle Zauber hinwegfegte, dass sie noch einmal die frische Luft atmen konnte, bevor es zu Ende ging. Sie nahm den Kerzenstummel vom Nachttischchen und stellte ihn zwischen sich und Josef auf die Strohmatratze. Sie sah zu, wie sie langsam abbrannte. In der aufgeheizten Gaststube führte Fritz das große Wort. Er war in Fahrt und keine Schnapsrunde hielt ihn auf. Cordugas sah das mit Sorge. Alle hörten seiner Predigt zu und Theo protokollierte mit. Was hier passierte, musste in die Zeitung. Der Pennig dampfte vom Schweiß und vom Zigarettenrauch, dass überhaupt noch einer atmen konnte. Es fehlte nur ein verkehrtes Wort, eine falsche Geste, dann würde alles aus dem Ruder laufen. Da öffnete sich die Tür zum Clubraum. Wienert stolzierte heraus, die Notenmappe unter dem Arm, die Probe war zu Ende. Er blieb kurz stehen. Es war nicht zu überhören, dass sich etwas zusammenbraute.
»Was ist denn hier los?«
Wienerts Stimme war es gewohnt, durchzudringen und sich Respekt zu verschaffen. Einen Moment lang verstummten alle. Die Sänger drängelten hinter ihrem Chorleiter her aus dem Clubraum.
»Nichts mehr frei?« fragte Wienert, als Cordugas vorbeirauschte.
Der Lehrer hatte die Angewohnheit, nach der Probe noch einen Dämmerschoppen zu sich zu nehmen. Der Wirt blieb stehen, außer Atem, stellte das leere Tablett ab und sah sich um. »Ich hol dir einen Stuhl. Hinten in der Ecke geht noch was. Heute ist der Teufel los, im wahrsten Sinn. Ist was passiert?« Der Spökenfritz bläst zum Aufstand gegen Edith Abels. Wienert guckte ganz verdattert. »Warum? Was hat sie denn getan?« »Kriegst du denn gar nichts mit in deinem Gelehrtenstübchen? Die Abelsche ist schon lange verschrien.« Wienert lachte auf. »Wegen ihrer roten Haare oder weil sie schlau ist?« Cordugas hatte keine Zeit zu diskutieren. »Naja, einen Schuldigen braucht's immer, wenn's unübersichtlich wird.« Er holte ihm einen Stuhl und machte kurzen Prozess. Er zog Theos Tisch aus der Ecke ins Licht, bevor er protestieren konnte. Sollte der ruhig auch mal die Klappe aufmachen, es ging schließlich um seine zukünftige. Cordugas stellte den Stuhl dazu und Wienert setzte sich. Die Männer nickten sich zu und Fritz guckte dumm aus der Wäsche, als er ausgerechnet Theo in der Ecke entdeckte. Der Lehrer hätte ihm schon gereicht. »Was stehst du da rum und kriegst den Mund nicht zu?« fragte Wienert. »Hab ich dich bei was Wichtigem unterbrochen? Hab gehört, du bläst zur Hexenjagd?« Einen Moment schien es so, als ob Fritz klein beigeben wollte und alle, die er hinter sich wusste, zogen schon die Köpfe ein, wie sie es in der Schule gelernt hatten. Fritz verlor mal wieder den Faden und der Wirt nutzte die Gelegenheit. »Hat jemand Hunger? Gibt noch Frikadellen und Würstchen aufs Haus, wer will?« Cordugas zählte die Hände, die in die Höhe flogen. »Und was ist mit dir, Fritz?« Der hatte nicht vor, wegen Frikadellen oder Wienert klein beizugeben und schon gar nicht wegen Theo.
»Da sitzt er also«, rief er in die Runde, »der Zeitungsschmierer. Warum versteckst du dich eigentlich immer vor uns? Willst du uns bespitzeln und trägst es dann deiner Hexe zu?«
Der Schützenverein stimmte dem Redner zu und die Stimmung kochte gleich wieder hoch. Keiner wollte sich heute beruhigen, auch nicht, als Cordugas mit seinen Frikadellen und Würstchen aus der Küche kam. Wie er das satt hatte. Er schlängelte sich mit seinem Tablett zum Lehrer durch, der hier noch die größte Autorität hatte. Vor dem kuschten sie.
»Jetzt bring die mal zur Ruhe«, raunte er ihm zu, »sonst passiert heute ein Unglück.«
Er warf Theo auch einen Blick zu. Der saß wie ein Häuflein Elend am Tisch, die Kladde mit seinen Notizen vor sich. Warum sagte der denn nichts? Wienert stand auf. Mutig war er, das musste man ihm lassen. Der hatte sich auch damals von den Braunhemden nicht beeindrucken lassen, als die ihn abgeholt und zu Lagerhaft verurteilt hatten, weil er nichts vom Führer hielt und das im Unterricht laut sagte.
»Worum geht's hier eigentlich?« fragte er nun.
»Um die Hexe«, rief einer.
»Dann glaubt ihr noch an Märchen? So wie die alte Guste oder wie euer Spökenfritz. Habt ihr eigentlich nichts bei mir gelernt?«
Fritz biss knackend in seine Wurst. Er kaute und grinste herausfordernd. Das kriegte auch nicht jeder hin.
»War nicht alles verkehrt, was die Alten geglaubt und getan haben«, sagte er, nachdem er den Bissen geschluckt hatte. Er erntete zustimmendes Gemurmel. »Welche Alten meinst du?« fragte Theo, der seine Sprache endlich wiederfand. »Gibt sie ja in jeglicher Couleur, rein politisch gesehen.« »Typisch Zeitungsschmierer, redest so gestellst daher. Ich meine die Generationen vor uns, das alte Leben, wie es immer war. Schwer und armselig. Aber die Zeit geht voran und ein frischer Wind tut uns hier auch mal ganz gut.«
Fritz schaute in die Runde. Er hatte alle hinter sich, denn das Neue konnte einem schon Angst machen.
»Einen frischen Wind nennst du das, wenn sie unser Dorf abreißen wollen für eine Straße? Wenn sie das Moor umwühlen auf Teufel komm raus und man kennt hier nichts mehr wieder? Schön und gut, aber was hat das mit der Abelschen zu tun?«
Edo, der Trinker, hatte schon mit dem Kopf auf der Theke gelegen. Zugehört hatte er doch.
»Aus dir hätte auch mehr werden können«, seufzte Wienert.
»Und was wollt ihr mit meiner Verlobten machen?« fragte Theo.
Er war aufgestanden und hatte sich zwischen Fritz und Wienert gestellt. »Sie verbrennen oder im Moor versenken?
Das haben die Alten gemacht. Und unser lieber Fritz hier«,
er klopfte ihm auf die Schulter,
»der will euch weismachen, dass das hilft, weil es ihm hilft.«
Er sah ihn an. »Warst schon immer ein bisschen gerissener als der Rest.« Wienert nickte.
»Sind noch Würstchen da«, rief der Wirt, und es klang schon ein bisschen verzweifelt.
Keiner hatte Appetit. Sie waren mit anderen Dingen beschäftigt.
Friss sie selbst!
Fritz wollte sich nicht geschlagen geben. Warum auch? Es hingen ihm alle an den Lippen.
Hört mich an, rief er laut. Ich will euch sagen, was die Hexe angerichtet hat. Ich war dabei. Ich habe Josef sterben sehen, elendiglich.
Der war schon tot. Da hat sein Herz noch geschlagen. Und guckt euch Annie an. Nur noch ein Strich in der Landschaft. Das Vieh ist denen verreckt. Und der arme Willi kriegt kein Wort raus. Ich sage euch, das ist die Hexe. Das steht schon in der Bibel drin.
Theo lachte laut. Jetzt kommt er uns damit. Ausgerechnet der Hexenmeister will uns den Katechismus beibringen.
Das saß. Fritz packte ihn am Schlawittchen. Wird Allensbeter, kann Allensbeter. In Großnut bist du. Aber das steht schwarz auf weiß in der Bibel drin, dass man den Teufel und die Töverschen vernichten muss.
Die Abgöttischen, du Dämlack.
Theo machte sich los. Und von Zauberern ist die Rede. Bist du nicht auch einer?
Aber du biegst dir das so zurecht, wie du's brauchst.
Theo deutete auf sein Notizbuch. Ich habe alles aufgeschrieben. Deine ganze Hetze. Zeugen gibt's ja auch genug. Und ich werde dafür sorgen, dass du vor den Richter kommst, Fritz.
Ich habe alles aufgeschrieben. Deine ganze Hetze. Zeugen gibt's ja auch genug. Und ich werde dafür sorgen, dass du vor den Richter kommst, Fritz Renken. Es reicht.
Du hast nämlich Josef auf dem Gewissen, nicht Edith. Und den Hof hast du dir auch unter den Nagel gerissen.
Theo konnte sich nicht so schnell ducken, wie Fritz ihm eine verpasste, mitten ins Gesicht. Er taumelte, fing sich und schlug zurück.
Wienert und Cordugas gingen dazwischen, packten sich je einen, bevor sie sich die Köpfe noch blutiger schlagen konnten.
Und jetzt setzen wir uns alle schön wieder hin, rief der Wirt, denn die Männer waren aufgesprungen, bereit, sich für die eine oder andere Seite zu schlagen.
Die meisten hielten zu Fritz.
Wenn ihr mir die Möbel kaputt haut, dann rufe ich die Polizei. Dann kommt ihr alle ins Kaschott.
Fritz riss sich von ihm los und schaute angriffslustig in die Runde.
Soll er doch, oder? Wir müssen endlich Ordnung machen. Kommt mit mir ins Dorf. Oder glaubt ihr dem da?
Er zeigte auf Theo.
Der steckt mit der Hexe unter einer Decke.
Die Schützen stellten sich als Erste hinter Fritz. Sie marschierten gerne hinter jemandem her. Andere folgten dem Beispiel. Draußen war es schlagartig dunkel geworden. Donner folgte auf Blitz. Regnen wollte es immer noch nicht, aber es kam mehr Wind auf. Der wehte durch die offenen Fenster. Cordugas machte das Licht an. Er hatte schon Strom, weil er sich eine Kühlkammer hatte einbauen lassen für das Kantinenessen.
Habt ihr jetzt den Verstand verloren?
Brüllte er sie alle an. Auch Reinke kam hinter der Theke vor und stellte sich neben seinen Vater. Ein paar andere taten es auch. Zwei Lager standen sich nun gegenüber. Die zu Fritz hielten, waren in der Überzahl. Die vielen ballten die Fäuste und gingen auf die wenigen los. Die wichen zurück und flohen hinter die Theke und in die Küche. Die Tür schlug zu. Von außen wurde ein Stuhl unter die Klinke geschoben. Sie saßen erst mal fest. Guste hatte sich überschätzt. Sie konnte nicht so schnell laufen, wie das Unwetter heraufzog. Sie beeilte sich, so gut es ging. Das Gewehr hatte sie sich unter den Arm geklemmt. Mit der freien Hand stützte sie sich auf ihren Gehstock. Betty hätte ihr das Gewehr abgenommen, aber Guste wollte es nicht aus der Hand geben. Sie gingen nebeneinander her. Betty musste ihren Schritt immer wieder zügeln. Sie wäre am liebsten losgerannt, um ihre Mutter zu warnen. Auf halbem Wege mussten sie sich mit aller Kraft gegen die Böen stemmen, damit sie vorankamen, und Donner folgte auf Blitz. Die ersten dicken Tropfen klatschten auf den trockenen Boden. Das Haus war in Sicht. Von der anderen Seite kamen ihnen die Männer entgegen. Gerade bogen sie um die Kurve.
Da sind sie schon.
Guste packte das Gewehr fester. Wo wollen die denn hin? Betty konnte sich die Frage selbst beantworten. Vorneweg ging Fritz. Hinter sich hatte er das halbe Dorf versammelt, so sah es aus. Eine kleine Armee zog gegen den Feind im eigenen Dorf. Guste ging schneller, aber kam außer Atem und musste nach wenigen Metern stehen bleiben. Sie rang nach Luft. Weit war es nicht mehr bis zum Haus, wo die Mutter wahrscheinlich ahnungslos an der Nähmaschine saß. Die Männer marschierten schnell darauf zu.
Los, lauf zu deiner Mutter, verbarrikadiert euch,
keuchte Guste. Betty zögerte. Sie wusste nicht, was sie machen sollte, aber die Männer marschierten schnell und entschlossen. Guste schubste sie an.
Nun mach schon!
Und du?
Keine Sorge, ich halte sie auf.
Guste brachte das Gewehr in Stellung. Betty sah ihr fassungslos zu.
Lauf endlich! Schrie Guste. Sag Edith, sie soll alle Fenster und Türen schließen. Nun mach schon! Ich halte sie auf.
Also rannte Betty los. Es war nicht weit und sie nahm die Beine in die Hand. Sie riss das Gartentor auf. Da stand die Mutter schon an der Tür unter dem kleinen Vordach. Sie setzte sich gerade die Regenhaube auf.
Da bist du ja. Ich wollte dich gerade suchen gehen bei dem Gewitter.
Sie klang erleichtert und entdeckte im selben Moment die Männer.
Wo wollen die jetzt hin? Haben wir schon wieder Schützenfest?
Sie kamen die Straße hoch. Es war keine Zeit mehr für Erklärungen. Betty versuchte, ihre Mutter ins Haus zu schieben.
Geh wieder rein, schnell!
Was bist du denn so aufgeregt? Ich will nur gucken, was los ist. Es war zu spät. Die ersten bauten sich vor der Karte auf, Fritz vorneweg. Da begriff auch Edith, dass der Spöken Fritz zur Hexenjagd geblasen hatte. Sie stellte sich vor Betty.
Was wollt ihr?
Dich!
Fritz kam durch das Gartentor, das noch offen stand, und baute sich vor ihnen auf. Er packte Edith.
Du musst jetzt mitkommen.
Wohin?
Wirst schon sehen.
Betty hatte Gustes Geschichte noch im Ohr, die Sache mit der Moorprobe und allem. Sie fiel Fritz in den Arm. Sie biss, kratzte und trat ihn so gut sie konnte.
Nehmt das kleine Biest da weg,
brüllte er. Jemand packte sie von hinten und zerrte sie von der Mutter weg. Sie schrie.
Guste, hilf mir!
Sie strampelte und schlug um sich. Ein Schuss fiel. Endlich ließ der Spücken Fritz von Edith ab und Betty kam frei. Sie klammerte sich an ihre Mutter und hob den Kopf. Da stand Guste mit dem Gewehr im Garten. Eine kleine, krumme Frau mit zitternden Armen, denn das Gewehr war viel zu groß und zu schwer. Aber in diesem Augenblick sah sie aus wie eine Furie und sie schien zu allem fähig. Fritz hatte recht gehabt. Es gab sie, die Hexen. Und sie waren nicht wehrlos. Edith und Betty nahmen sie in ihre Mitte. Die schwere Wolke, die schon die ganze Zeit über ihnen gehangen hatte, brach auf und es war wie eine Sintflut. Guste legte noch einmal an. Sie zielte auf Fritz.
Sag deinen Männern, sie sollen nach Hause gehen. Lasst uns endlich in Ruhe.
Fritz lachte sie aus. Wie konnte er klein beigeben, wo die Männer alle hinter ihm standen und ihm zusahen?
Das Gewehr hat doch nur noch einen Schuss und du kannst nicht damit umgehen.
Er stellte sich breitbeinig vor die Frauen hin.
Da würde ich nicht drauf wetten. Ich weiß, wie man das nachlädt. Das gute Stück hier hat noch einiges auf Lager, rief Guste.
Im Moor schlug der Blitz ein. Es krachte und kribbelte auf der Haut, denn das Gewitter hing über ihnen. Nass waren sie alle, bis auf die Knochen, aber der Regen hatte sein Gutes. Er kühlte die heiß geredeten Köpfe. Die ersten rieben sich schon die Augen und fragten sich, was sie hier machten. Da stand ein ganzer Trupp gegen drei Frauen. Ein halbes Kind mit seiner Mutter und eine Greisin mit einem Schießprügel, der ins Museum gehörte. Was hatten sie sich nur dabei gedacht? Die ersten wandten sich schon ab und schlichen nach Hause.
»Wo wollt ihr denn alle hin?« »Feiglinge! Hosenscheißer!«
Das und Schlimmeres brüllte Fritz den Abtrünnigen hinterher und fing nun an, sie alle zu verfluchen, aber es zog nicht. Das Wetter war zu schlecht, alle wollten plötzlich nach Hause. Da tauchten auch noch Theo und die anderen auf. Es war nicht allzu schwer gewesen, sich zu befreien. Cordugas hatte sein Jagdgewehr dabei, Theo ein Messer aus der Küche von Pennig. Die Männer stellten sich vor die Frauen. Aber es gab hier nichts mehr zu verteidigen. Guste ließ ihr Gewehr sinken.
»Der ist erledigt«, sagte sie. »Aber wir sollten die Feuerwehr rufen.«
Hinten im Moor brannte es. Funken stieben in den Himmel. So brannte nur Reet oder Stroh. Bestimmt hatte ein Blitz in ein Dach eingeschlagen. Edith rannte schon los, Betty hinterher. Am Ende des schwarzen Wegs, wo die Rauchfahne in den Himmel stieg, gab es nur noch einen Hof, den der Grolls. Sie saßen am Tisch in der Küche. Theo las aus der Zeitung vor. Sein Artikel stand gleich auf der zweiten Seite. So wird der Hexenmeister Fritz Renken aus Unnenmoor bald wegen übler Nachrede, Betrugs und Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz vor Gericht stehen, wo er hoffentlich sein gerechtes Urteil findet. Der Familie Groll wird dahingegen keine Gerechtigkeit mehr zuteil werden. Der Vater, Josef Groll, verstarb vor wenigen Tagen an den Folgen seiner schweren Kriegsverletzung. Er könnte allerdings noch leben, hätte er sich nicht der zweifelhaften Behandlung des Heilers hingegeben. Seine Frau, Annie Groll, hatte sicher nur sein Bestes gewollt, indem sie ihren Mann von der Außenwelt abschottete. Nun ist sie tragischerweise Opfer des Unwetters geworden, das vorgestern über unsere Gegend gezogen ist. Der Hof brannte bis auf die Grundmauern nieder, nachdem der Blitz eingeschlagen war. Es konnte nur noch ihre Leiche geborgen werden. Der 14-jährige Sohn hat überlebt.
»Glaubst du das?«, fragte Edith. »Was meinst du, dass es der Blitz war?«
Er hob die Schultern. »Wie soll es denn sonst gewesen sein?« Annie hatte neben Josef im Bett gelegen. So hatte die Feuerwehr die beiden gefunden.
»Schon seltsam, oder?«
Edith sah nachdenklich nach draußen. Da lag Köter vor dem Schuppen. Betty hatte ihn im Moor gefunden und mitgebracht.
»Nun fang bloß nicht an, irgendwelche Zeichen zu sehen. Sowas nimmt kein gutes Ende.«
Theo nahm ihre Hand.
»Es war ein Unglück. So oder so. Und nun ist es vorbei.« »Aber was passiert nun mit Willi?«
wollte Betty wissen. Edith seufzte.
»Ich weiß es nicht. Keiner weiß das. Das entscheiden nun Ämter und Gerichte.«
»Der ist im Heim«, sagte Theo. »Und da wird er wohl bleiben. Hoffen wir mal, dass es ihm da gut geht.« Draußen bellte Köter. Er sah so traurig aus, wie Betty sich fühlte. Sie vermisste Willi auch.
»Und wie geht es nun weiter?«, fragte sie. »Ihr heiratet, baut ein Haus und alle werden glücklich?«
Theo sah zu Edith. Die rührte in ihrer Tasse. Sie saßen am Tisch und schwiegen. Epilog. Betty lebte immer noch in Unnenmoor und in einer solchen Moorkarte, aber es war eine andere, die übrig geblieben war. Die hatte damals keiner mehr haben wollen, aber sie mochte das alte Haus, es passte zu ihr. Nach dem Studium war sie zurückgekommen, als Archäologin, denn das Alte hatte sie immer beschäftigt. Nun war sie weit über 80 und schon lange im Ruhestand. Betty wollte heute in die Stadt, denn sie hatte ein Letztes zu erledigen. Es hatte mit Gustes Geschichten zu tun und mit einer alten Schuld, die beglichen werden musste. Das Stift lag am Stadtrand mitten im Wald. Seit ein paar Jahren lebte Willi hier. Sie hatte dafür gesorgt. Sie durchquerte das Gelände, ging bis zum anderen Ende und über eine Brücke in den angrenzenden Wald. Dahinter hatte Willi einen eigenen kleinen Garten mit Hasendraht abgezäunt. Darin blühten schon die Beerensträucher. Als er sie sah, freute er sich. Sie freuten sich beide. Er holte ihr einen Stuhl, sie setzten sich.
»Wie geht es dir heute?«, fragte Betty.
Er kicherte. »Ich habe dir etwas mitgebracht.« Sie stellte den Rucksack auf den Boden und holte die Dose heraus. Er nahm das Geldstück heraus und betrachtete es von allen Seiten. Betty beobachtete ihn dabei. Er schaute irritiert, dann erstaunt, schließlich erkennend. Sein Gesicht war ein Buch. »Das bin ich dir noch schuldig«, sagte Betty. Er stand auf, sie auch. Sie sahen einander an. Alles war getan. Alles war gesagt.
Mit der 13. Folge ist der Roman »Als wir an Wunder glaubten« von Helga Bürster zu Ende gegangen. Katja Danowski hat gelesen. Das Buch ist im Insel Verlag erschienen, das Hörbuch im Jumbo Verlag.
Vielleicht ist es interessanter zu erzählen, wie alles begann. Also nochmal von vorn.
Die Geschichte einer deutsch-jüdischen Familie, in der ein ganzes Jahrhundert voller Vertreibung nachwirkt. Erzählt mit großartigem schwarzen Humor. Nochmal von vorne. Von Dana von Sofrin.
Alle sind so ein bisschen in ihrem eigenen schrecklichen Chaos gefangen und finden nicht raus.
Gelesen von Xenia Thieling.
Bei meiner Mutter schien schon ein übermäßiger Glaube an das Irreguläre durch, als sie meinem Vater unerwartet das zweite Mal in der Baderstraße begegnete und ihn auserkor.
Nochmal von vorne. Ab Montag in Am Morgen vorgelesen. Immer werktags ab 8.30 Uhr hier bei NDR Kultur.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. In den Gazastreifen sollen mehr Hilfen gelangen. Das hat das israelische Kriegskabinett in der Nacht angekündigt, nachdem der internationale Druck auf Israel gestiegen war. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
So will die Armee erstmals seit dem 7. Oktober den Grenzübergang Erez, der ins nördliche Gaza führt und stets Fußgängern vorbehalten war, öffnen. Dort sollen nun auch Lkw mit Essen und medizinischen Gütern hineinfahren dürfen, um die Menschen im Norden zu versorgen. Auch über den Hafen in Ashdod nördlich von Gaza sollen nun mehr Hilfsgüter gelangen. Des Weiteren ist geplant, dass auch über den bereits geöffneten Grenzübergang Kerem Shalom noch einmal mehr Hilfsgüter kommen sollen. Zuvor hatte US-Präsident Biden mit Premier Netanyahu telefoniert. Das Kriegskabinett billigte anschließend die neuen Maßnahmen und schrieb in einer Stellungnahme, die weiteren Hilfen werden eine humanitäre Krise verhindern und sicherstellen, dass weitergekämpft werden kann, um die Kriegsziele zu erreichen.